Herolein, kannst du mir eine von den Roten bringen? Ja, zum Glück gibt's welche in der Gemeinde. Danke. Vielen Dank. Ist das Elberfelder? Ja, ne? Ah, perfekt. Und haben wir schon für die Predigt gebetet? Dann mache ich das jetzt. Steht bitte auf. Jesus, bitte hilf mir heute, das zu sagen, was du möchtest. Bitte hilf uns, dass wir hören, was du von uns willst. Und komm du in unsere Herzen. Amen. Im Advent erwartet man die Ankunft des Herrn. Das hat die Marion vorhin sehr richtig verkündet. Es heißt ursprünglich Adventus Domini. Und die Leute, die unter uns noch mit Latein gequält wurden, die wissen, was das bedeutet. Ja, Adventus müsste die Ankunft sein und Domini Herr im Genitiv, richtig? Ah, wunderbar. Ich kenne ja Latein nur aus Asterix. Vor Weihnachten bereitet man sich auf die Weihnachtszeit vor. Und die Leute früher in der alten Kirche haben sich auf die Weihnachtszeit mit Fasten eingestimmt. Papst Gregor der Große aus dem 7. Jahrhundert nach Christus hat festgelegt, dass die Adventszeit 4 Sonntage beinhalten soll. Und seitdem ist es eigentlich in der Kirche üblich, in der Adventszeit zu fasten. Wir haben das heutzutage ein bisschen umgedreht. Wir beginnen die Adventszeit damit, indem wir uns seit Oktober mit Spekulatius vollfressen. Ja. Ich habe das leise Gefühl, wir haben einen schlechten Tausch gemacht. Ich war neulich im Rewe, wollte Elisenlebkuchen kaufen, die guten, weil ich die meiner Schwester mitbringen will zu Weihnachten. Die gab's nicht mehr. Das ist doch verrückt. Wisst ihr, ab Oktober sind die da und du denkst, nee, man muss sich noch gedulden, ja, weil man will ja erst in der Weihnachtszeit mit den Weihnachtssachen anfangen. Gehst du in der Weihnachtszeit in den Laden, sind die ausverkauft. Das ist wirklich verrückt. Ja, ich fahre aber nicht extra wegen Lebkuchen nach Nürnberg. So. Jetzt schlage ich die Bibel auf, warum wir überhaupt auf den Herrn warten. Das steht da nämlich in Offenbarung 1, Vers 8. Da steht: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Und heute in der Predigt soll es um diesen einen kleinen Satz gehen, Gott, der war, der ist und der kommt, der Allmächtige. Ich habe zu Hause darüber nachgedacht und mir sind 3 Dinge aufgefallen. Gott, der war, der ist und der kommt. Naja, das ist eigentlich nicht weiter schwierig zu greifen. Er war schon immer da. Natürlich. Er hat die Welt geschaffen. Wenn er die Welt geschaffen hat, war er schon da, als die Welt geschaffen wurde. Und auch in der Vergangenheit war er immer da. Und auch in unserer Vergangenheit war er da. Und er hat uns gerufen. Deswegen bist du und ich. Deswegen sind wir heute hier. Er ist da. Er ist lebendig. Er ist heute hier anwesend. Wenn wir uns in seinem Namen versammeln, ist er in unserer Mitte. Und er wird auch in Zukunft immer existieren. Er wird immer da sein. Es wird niemals eine Zeit geben ohne Gott. Und dann gucke ich wieder in den Vers und denke, ja, Gott, der war, der ist und der sein wird. Moment mal. Das steht da anders drin. Das ist hier so eine Konstruktion aus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft mit dem Verb sein. Ja, die Vergangenheit von sein ist wahr, die Gegenwart von sein ist und die Zukunft von sein ist sein wird. Und normalerweise müsste dieser Satz so heißen. Er heißt aber anders. Es heißt Gott, der war, der ist und der kommt. Nicht der in Zukunft sein wird. Warum schreibt denn Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, Gott, der war, der ist und der kommt, anstatt von sein wird? Was ist der Unterschied zwischen er wird sein und er kommt? Die Gemeinsamkeit ist, beide Personen existieren in der Zukunft noch. Ja, jemand, der in der Zukunft nicht ist, der kann auch nicht kommen. Dass der Unterschied zu dem Kommen ist, dass es was mit uns zu tun hat. In Zukunft wird es vielleicht auch noch den Kilimanjaro geben, aber der hat mit uns nichts zu tun, es sei denn, du steigst darauf. Oder du fährst nach Tansania und guckst dir an, wie er aussieht. Aber Gott kommt zu dir und zu mir. Das hat was mit uns zu tun. Wir werden den treffen. Wir werden diesen Herrn sehen. Das steht ein Vers vorher da. Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Also du wirst ihn zweimal sehen, ja, weil jedes von deinen Augen wird den sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde, nämlich die Stämme, die ihn durchstochen haben. Oder die Stämme, die seine Leute durchstechen. Das sind die Christen. Er kommt mit den Wolken. Alle Augen werden ihn sehen. Wir werden Jesus Christus, den Anfang und das Ende, sehen, weil er zu uns kommt. Also, er wird nicht einfach nur sein, dass seine Existenz hat was mit uns zu tun. Zweitens, Gott, der kommt. Da ist mir so ein Spruch eingefallen. Und da habe ich gegoogelt, von wem der eigentlich kommt. Der kommt von Gustav Heinemann. Das ist einer der älteren Bundespräsidenten. In Anfang der 70er war der Bundespräsident von unserem Land. Der hat gesagt, die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Vielleicht hat er das noch mit Hinblick gesagt, mit Zurückblick auf die Nazizeit. Da waren die Herren der Welt so richtig am Drücker und haben überall ein bisschen rumgewütet und danach wurde von den vier Siegermächten die Welt neu aufgeteilt. Die Herren der Welt gehen aber. Unser Herr kommt. Und der war zwar ein Politiker, ich finde den Satz trotzdem super. Weil es trifft das wirklich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, der Unterschied zwischen unseren Landesherren und den Herren, die uns übergeordnet sind, und Jesus, der ist schon groß. Für die Leute, die uns regieren, sind wir Masse. Demokratische Wählerschaft, das ist nicht unbedingt negativ. Manche Leute ziehen das dann ganz, ganz ins Negative und sagen, wir sind nur Stimmvieh, ja? Das meine ich damit nicht. So denken auch die meisten Politiker nicht, vermute ich. Viele starten mit guten Ambitionen, mit guten Motiven da rein. Aber selbst unser Bürgermeister, wenn er nur 9000 Leute hier in Heilsbronn mit Ortsteilen hat, der kann nicht jeden von uns kennen. Auch der Neunettelsauer Bürgermeister nicht. Ja, wie viel wohnen in eurer Kommune? 7.000, 8.000. Der kann nicht jeden kennen, ja? Für unsere Bürgermeister sind wir die Kommunenbevölkerung. Ja, so im Großen und Ganzen. Wir sind Masse. Für Jesus sind wir Person. Der sieht nicht einfach alle Christen auf einmal und so. Der sieht jeden einzelnen Menschen ins Herz und liebt ihn. Die Herren der Welt haben manchmal ihren eigenen Vorteil im Sinn. Also häufig dein Arbeitgeber, der hat den Vorteil im Sinn, dass seine Firma Umsatz machen muss. Will, davon lebt er. Das ist sein eigener Vorteil. Oder manchmal auch ein großes Ziel. Manchmal ist das große Ziel auch den Laden am Laufen halten. Was auch nicht so super verkehrt ist, weil der Laden muss ja auch am Laufen gehalten werden. Sonst bricht es ja zusammen in unserer Stadt, in unserem Land. Jesus hat nicht den eigenen Vorteil im Sinn, sondern unser Bestes. Die Herren der Welt, die lieben dich nicht. Jesus liebt uns. Die Herren der Welt treten ab. Könnt ihr euch noch erinnern, wie unrühmlich das bei Helmut Kohl war? Ja, mit seiner Spendenaffäre. Das war echt unrühmlich. Jesus tritt auf. Er wird irgendwann kommen und die Bühne ganz neu betreten. Die Herren der Welt sind begrenzt. Irgendwann ist ihr Einflussbereich zu Ende. Irgendwann ist die Regierungszeit zu Ende. Und auch der letzte Diktator wird irgendwann sterben. Jesus ist nicht begrenzt. Gott, der war, der ist und der kommt, der Allmächtige. Jesus ist besser als alle Herren dieser Welt. Das ist sehr schön und sehr beruhigend. Also Punkt 1 war das mit dem, der war, der ist und der kommt. Punkt 2 war Jesus und die Herren der Welt. Und Punkt 3, wenn ich an diesen Vers denke, ist, Jesus kommt. Wie wollen wir ihn denn erwarten? Wie erwartest du Jesus? Und zwar nicht, dass er zu Weihnachten in die Krippe kommt, denn das ist nicht das, was Advent bedeutet. Im Advent erinnert sich die Christenheit an das Kommen Jesu in Herrlichkeit, was in Zukunft stattfinden wird. Das ist der Sinn hinter dieser Zeit im Kirchenjahr. Wie erwarte ich Jesus? Früher im Kindergarten hatten wir so ein Spiel. Und in der Grundschule auch. Das hieß, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Das ging dann so, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt? Nee. Dann kommt der eben. Der kulturelle Unterschied zwischen Ost und West ist anscheinend auch in den Kindergartenspielen vorhanden. Dann kommt der eben. Da so sollte man nicht auf Jesus warten. Und wenn er kommt, dann kommt der eben. Oder dann rennen wir davon. Christen sind mit dieser Wiederkunftserwartung, gehen ja verschieden um. Ich kenne da so ein Beispiel eines jungen Mannes an der Bibelschule. Ich unterhalte mich mit ihm und sag so, ja, Jesus kommt ja auch irgendwann wieder, wäre schon cool, ne? Und er so, nee, ich will erstmal noch meine Freundin heiraten. Hat er so gesagt. Manche anderen Leute, Jesus kommt ja irgendwann wieder, ist schon cool. Und so, nee, da gibt's noch 3 Leute, die müssen sich erst bekehren. Ich selber bin auch so ein Typ, ne? Ey, Jesus kommt bestimmt bald wieder. Ja, ja, der ist die letzten 2000 Jahre nicht wiedergekommen. Da kommt er die nächsten 2000 Jahre bestimmt auch nicht wieder. So gehe ich damit manchmal um. Richtig ist das nicht. Ich kenne auch eine andere Seite. Mir geht's schlecht. Wenn es mir schlecht geht, dann wird auf einmal die Wiederkunftserwartung ganz groß. Wenn ich das Leben gerade nicht genießen kann, dann würde ich mir wünschen, dass Jesus in der nächsten Minute vor der Tür steht. Jetzt in der letzten Zeit geht's mir auch nicht so gut. Und irgendwie, ey, wenn Jesus jetzt käme, das wäre echt cool. Ja. Also jetzt, ja? Hier, in diesem Raum, in der ganzen Welt, sein Reich würde anbrechen. Das wäre doch gut. Dass die Leute die Wiederkunft Jesu stärker erwarten, wenn sie leiden, ist übrigens ganz normal. Und das ist auch richtig so. Das ist die Hoffnung und der Trost der Gläubigen in Krisenzeiten. Jesus kommt und wird allen Reichen dieser Welt und allen Gewaltigen und Unterdrückern ein Ende bereiten und er wird sein Friedensreich aufrichten. Die Offenbarung ist genau in so eine Situation geschrieben worden, wo die Gläubigen gelitten haben. Und alle Menschen auf dieser Welt, alle Christen auf dieser Welt, die verfolgt werden und die leiden und die persönlich denen es schlecht geht, sollten sich daran festhalten, er kommt. Es wird sich ändern. Und wenn es zu deinen Lebzeiten nicht passiert, dann wirst du auferstehen und du wirst ihn sehen und in seinem Reich leben. Wie wartet man jetzt denn? Also so mit, und wenn er kommt, ja, dann kommt er halt, so ja nicht. Da gibt es einen anderen Spruch in der Bibel, wie man richtig wartet, auch in der Offenbarung. Kapitel 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. So wartet man richtig auf Jesus. Ja, Jesus, komm. Die Christenheit hat aus dem Griechischen von diesem Vers einen Spruch gemacht, dass der Herr kommen soll. Das heißt auf irgendwie, ist nicht Griechisch, das ist Hebräisch, Maranatha. Ja, vielleicht kennt ihr den. Unser Herr, komm. Ja, Maranatha. Wie wartet man richtig? Ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht. Und irgendwie so vier Vergleiche gefunden, wie man richtig wartet. Wie Kinder vor Weihnachten. In gespannter Erwartung. Wann passiert es denn endlich? Wann passiert es denn endlich? Wie Erwachsene. Wie Erwachsene, wenn jemand zu Gast kommt. Dann ist manchmal nicht, wann passiert es denn endlich, sondern ich muss Getränke kaufen, ich muss die Wohnung herrichten, ich muss mich vernünftig anziehen und ein freundliches Gesicht aufsetzen. Man bereitet sich vor. Wie ein Paar, was sich seit langem endlich wieder sieht. Das bereitet sich vielleicht ein kleines bisschen vor und dann läuft man sich in die Arme und umarmt sich. Wie Freunde, die sich wieder treffen. Praktisch, denke ich, sind irgendwie zwei Sachen so ein bisschen, die man durchziehen könnte. Erstens ist so eine Grundbereitschaft. Dass man in seinem christlichen Leben eine Grundbereitschaft hat, die sich erstens ausdrückt in einer Haltung und in einer Beziehungspflege zu Jesus. Ja, und diese Haltung ist, er könnte jederzeit kommen. Ich will, dass mein Haus, mein inneres Haus der Seele, jederzeit aufgeräumt ist, sodass Jesus kommen könnte. Ich will mich jederzeit darauf freuen, dass er kommt, auch wenn es mir gerade gut geht und ich erst noch meine Freundin heiraten will oder was, ja? So eine innere Haltung, dass das irgendwie normal ist. Und die Beziehungspflege, dass man irgendwie jeden Tag den Kontakt sucht. Und dann ist das geprägt auf der einen Seite von der Kontinuität und auf der anderen Seite von so einer wellenförmigen Anspannung immer. Das ist in diesem Warten, steckt das irgendwie drin. Ja, wenn die Kinder auf Weihnachten warten, dann geht's auf diese Weihnachtszeit zu und die Kurve steigt. Die Spannungskurve, die steigt richtig an. Und dann ist der 24. Dezember da und dann sind die so zappelig. Und manchmal brechen da noch die Bruderstreitigkeiten aus, besonders an Weihnachten, was daran liegt, dass die einfach so gespannt sind, wie ein Flitzbogen. Und wenn es dann in die Weihnachtsstube geht und die Geschenke ausgeteilt werden, dann ist das Warten erfüllt und die Spannungskurve fällt wieder ab. Und ich glaube, im christlichen Leben ist das auch so, dass es eine Grundkontinuität von diesem Warten gibt, aber da irgendwie auch noch so eine Spannungskurve ist. Dass man manchmal dieses Erwarten von Jesus näher hat und gespannter hat und dass das dann wieder abfällt. Und ich glaube, dass das auch nicht verkehrt ist, wenn man diese Grundkontinuität hat und behält. Und wenn man dafür sorgt, dass auf der Spannungskurve auch immer Höhepunkte sind. Ja, also wenn die Erwartungshaltung abfällt und abfällt und abfällt, dann taugt das nichts. Die muss auch mal wieder nach oben gehen. Durch eine gute Predigt, durch eine Konferenz, durch christliche Freizeiten. Man braucht diese geistlichen Höhepunkte, um den Fokus wieder klar zu bekommen. Wie wartet man auf den Herrn? Praktisch ein drittes, dass man versucht, sein Reich schon jetzt überall da umzusetzen, wo es geht. In seinem Reich gibt es keinen Streit. Also müssen wir mit allen Menschen in Frieden leben, weil wir sein Reich leben wollen. In seinem Reich hat jeder genug. Also müssen wir dafür sorgen, wo es in unserer Macht steht, dass Leute genug haben. In seinem Reich ist keine Ungerechtigkeit. Also sollen wir in unserem Leben damit anfangen, Ungerechtigkeiten abzubauen, dass sie nicht mehr da sind. Das Reich Gottes versuchen schon jetzt zu bauen. Es wird uns nicht komplett gelingen. Es gibt auch noch das Reich dieser Welt. Trotzdem ist in unseren Herzen schon das Reich Gottes angebrochen. Und das wollen wir leben und tun. Wir wollen also auf Jesus warten im Advent. Weil er kommt. Nicht einfach nur da ist, sondern zu dir und mir kommt, weil er besser ist als die anderen Herren. Und wir wollen aushalten und weiter warten im Praktischen und im Theoretischen. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.